Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Januar 2025. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche. Wir widmen uns schwerpunktmäßig der Amtseinführung des neuen und früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Urs Gehriger war in Washington dabei. Seine Berichte sind zu lesen, aber noch viel mehr. Die Titelgeschichte von Kollege Gehriger formuliert, setzt den Ton, setzt den Akzent. Und das ist natürlich, das wird von der Weltwoche erwartet, selbstverständlich ein Gegenakzent zu dem, was Sie sonst überall lesen können. Das ist nämlich unser Beitrag zur Meinungsvielfalt, zur Abrundung der eigenen Auffassung. Man sagt uns ja nach, dass die Weltwoche oft das Gegenteil von dem schreibt, was die anderen schreiben. Das stimmt, meine Damen und Herren. Das wird uns auch zum Vorwurf gemacht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich tue das manchmal einfach instinktiv. Ich schaue, was in den Zeitungen steht und halte dagegen. Und am Schluss bin ich überrascht, wie oft ich am Ende sogar noch richtig liege. Rückkehr zur Vernunft. Donald Trump weckt mit Härte und Zuversicht den Pioniergeist Amerikas. Als Europäer kann man nur neidisch werden. Dies die Eindrücke von Urs Gehriger aus Washington, dem großen Trump-Kenner, der natürlich bestens vernetzt ist, auch in den Kreisen der Republikanischen Partei. Die Geburt des Westens, eine Ballade der US-Präsidentschaft seit 1941, Jörg Friedrich mit einem Fundamentalaufsatz zu den amerikanischen Präsidenten und die westlichen Werte. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch gestern beschäftigt habe in meinem kurzen Austausch mit Kollege Roman Zeller aus dem World Economic Forum. Ich bin ein Verfechter der westlichen Werte, aber ich glaube, dass der Westen im Moment zu wenig ernst nimmt, seine westlichen Werte. Nämlich ein ganz wichtiger westlicher Wert und auch fundiert gewissermaßen in unserer christlichen Tradition ist doch die Demut, ist die Bescheidenheit und ich glaube genau das ist das große Problem im Moment der sogenannten westlichen Zivilisation, die Hybris, die Arroganz, die Überheblichkeit. Nach dem Sieg im Kalten Krieg haben die Westler abgehoben, meine Damen und Herren. Man hat sich alles zugetraut und vor allem hat man nicht mehr zugelassen, dass es auch legitime andere Meinungen gibt, andere Auffassungen und die Woke-Kultur, diese ganze Kreuzzügler-Mentalität, die ja jetzt zum Glück wieder auf dem Rückzug begriffen ist, diese Woke-Mentalität ist eben auch Ausfluss dieser Arroganz, dieser institutionalisierten Überheblichkeit, die sich im Westen, im sogenannten Westen, auch in der Schweiz breit gemacht hat. Und Sie sehen ja diese Überheblichkeit an allen Ecken und Enden. Sie scheitert, es bricht jetzt auseinander. Überheblichkeit natürlich zu Hause, der Staat, der alles an sich reißt, der sich übernimmt. Wir schaffen das, eine Migrationspolitik, die aus dem Ruder läuft, Ausstieg aus der Kernenergie, all diese Luftschlösser, diese Wolkenschiebereien, aber dann auch geopolitisch. Man glaubt, es sich da einfach vorschieben zu können, die Interessen anderer Länder zu ignorieren. Und das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt wird der Westen zurückgestoßen. Und anstatt selbstkritisch in den Spiegel zu schauen, ist man noch arroganter. Und das ist das Thema, was mich auch beschäftigt am WEF. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Präsident Trump ist wie General MacArthur, Tage des Donners in Washington. Steve Bannon im Gespräch mit Urs Gehriger. Steve Bannon, der einstige Berater und Stratege des Präsidenten, jetzt etwas an der Peripherie des inneren Zentrums gelegen, also eine periphere, zentrale Lage gewissermaßen, immer noch wichtig, aber natürlich nicht so wichtig, wie er sich vielleicht auch selber nimmt. Aber Steve Bannon, ein sehr interessanter, nach wie vor aufrüttelnder Beobachter des Zeitgeschehens, einer, der übrigens auch im Gefängnis Zeit verbringen musste, darüber spricht er auch, das habe ihn stärker gemacht. In der Mitte das Nichts, David Biener über den Zerfall der Mittepartei. Und unser Mann im Bundeshaus zerlegt auch die macht den Faktencheck bei der Albis-Gürtli-Rede von Bundesrat Beat Jans. Wirtschaft und Erfolg, unsere neue Sektion. Swissquote-Gründer Marc Bürki im grossen Gespräch. Unsere neue Section hier kommt sehr gut an, die neue Rubrik, das neue Ressort Wirtschaft und Erfolg. Es hat noch viel mehr im neuen Blatt drin. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe da noch auf den einen oder anderen Akzent eingehen. Was sind die Themen des Tages? Gestern noch einmal World Economic Forum. Es ist schon interessant, wenn man da so alles begegnet, was man auf engstem Raum an Eindrücken sammeln kann. Für mich etwas ganz Spezielles gestern, die Begegnung mit Kollegen aus Somalia, vor allem mit dem Finanzminister des ja so kriegsgeschüttelten Landes, das bei uns als Failed State gilt. Er hat mir versichert, es gehe aufwärts, man habe sehr viel Positives bewegen können. Ich habe mit seinem Dolmetscher mich länger unterhalten auch, und der war ganz angetan von meiner Swatch hier, von dieser gelben Charlie Brown Swatch, die ja immer mal wieder zu reden gibt. Ich habe mich spontan in diese Uhr verliebt, als ich sie vor einigen Jahren, ich glaube sogar während der Corona-Zeit 2021, gekauft habe. Sie ist schon ziemlich abgetragen hier, das gelbe Armband Charlie Brown. Peanuts, das sind für mich philosophische Erinnerungen an meine Kindheit, sozusagen die erste Begegnung. Ja, der Snoopy da, der Hund Snoopy war für mich sozusagen der Sokrates meiner Kindheit. Und eben diese Swatch begeisterte den Übersetzer des Finanzministers dermaßen. Und er sagte, Swatch sei also eine ganz große Marke, eine Schweizer Errungenschaft, und die habe eben in Afrika ein riesiges Potenzial. Ist doch wunderbar, wie sich da Gespräche ergeben. Dann auch den amerikanischen Autor, Professor und Publizisten, unter anderem des Wall Street Journal. Mit ihm habe ich mich noch etwas unterhalten können. Walter Russell Mead, eine ganz eindrückliche und hochintelligente Erscheinung. Kritiker des neuen amerikanischen Präsidenten, sehr humorvoll, allerdings kein Untergangsprophet. Wir haben nochmals abgemacht, das ist auch ganz toll, eine horizonterweiternde Begegnung ist das gewesen. Neben vielen, vielen anderen, man trifft hier also wirklich auf engster Fläche pro Quadratzentimeter geballte Information, und das macht eben auch den Reiz dieses Forums aus, dass, ich betone, ich unterstreiche das, eben auch eine Auszeichnung für die Schweiz ist und Sinnbild auch der Bedeutung unserer Neutralität. Denn nur weil die Schweiz neutral ist, können eben so viele Leute kommen. Und ich wünschte mir ja, dass das World Economic Forum seine Universalität, seine Neutralität noch mehr ausspielte. Für mich ist das der einzige konstruktive Kritikpunkt oder der wichtige Kritikpunkt. Für mich ist das WEF immer noch zu sehr eine Echokammer bestimmter Meinungen. Da wird es dem Anspruch des Gründers Klaus Schwab nicht gerecht. Schwab hat angemeldet, er möchte das wieder öffnen, er möchte mehr auch kontroverse Diskussionen, aber das findet noch zu wenig statt. Also der Gottesdienst wird da noch zu wenig gestört, es gibt zu wenig disruptive Meinungen, wobei wir sind gespannt, heute der Auftritt des argentinischen Präsidenten und am Abend dann noch die Einschaltung aus den Vereinigten Staaten, vielleicht Mar-a-Lago oder dem Weißen Haus von Donald Trump. Dies wird dann um 17 Uhr der Fall sein, der Auftritt Milley noch am Vormittag gleichzeitig mit einem Panel zur Ukraine. Dies auch ein Eindruck vom gestrigen Tage. Ich habe mir eine Veranstaltung angeschaut mit der Nummer 2 der ukrainischen Regierung, mit Andrei Yermak und dem früheren NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein intimes Gespräch. Wie geht's weiter? Was ist der Weg zum Frieden in der Ukraine? Und wissen Sie, was für mich da das Bemerkenswerteste war an dieser Veranstaltung? Dass in diesem kleinen Raum nicht einmal alle, bei weitem nicht alle Plätze besetzt sind. Ich habe gestaunt, dass ich noch einen Platz gefunden habe. Es gab sehr viele. Also das Interesse, oder mal anders formuliert, das interessiert offenbar gar niemanden mehr. Also bis vor kurzem war doch das noch das Weltereignis schlechthin, das kollektive Beileidsempfinden, das Mitgefühl, es kannte keine Grenzen. Aber wenn dann zwei hochrangige Exponenten über den Weg zum Frieden sprechen, ja, dann ist fast niemand dort. Hört, stell dir vor, es ist Frieden und niemand geht hin. Das war die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ist doch unglaublich, wenn man sich das einmal vor Augen führt. Das zeigt Ihnen eben auch diese Unernsthaftigkeit dieser Kriegstreiber-Rhetorik, die wir in den letzten Jahren über uns haben ergehen lassen müssen. Nicht in diesem Kanal allerdings. Wir haben das von Anfang an als unseriös, als abgehoben, auch als zynisch kritisiert. Es ist nämlich auch zynisch. Man tut so, als sei man da ganz mit dem vollen Herzen dabei. Aber eigentlich geht es auch nur um dieses oberflächliche Gutmenschentun. Man benutzt die Ukraine, um sich da selber etwas hervorzutun. Dann auch sehr interessant das Europa-Panel, das stattgefunden hat mit Christine Lagarde, Robert Habeck und anderen. Da konnte man sich wieder mal Eindruck verschaffen von einem deutschen Spitzenpolitiker, dem Grünen, der da sich vor allem über die Themen Wettbewerbsfähigkeit äußerte. Zum Thema Europa vielleicht noch aus Schweizer Sicht. Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass dieses Europa heute keine Demokratie ist. Fertig. Die bekämpfen die Demokratie, sie bekämpfen die Meinungsäußerungsvielfalt, sie übernehmen sich. Es ist ein Bürokratiemonster, ein richtig gehender Moloch, das musste sogar Habeck nicht in diesen Worten zugestehen. Die brauchen immer mehr Geld und deshalb brauchen sie die Schweiz, sie wollen uns als Portemonnaie. Und obwohl sie ihre eigenen Rechnungen nicht mehr bezahlen können und obwohl die Schweiz das einzige Land ist, obwohl nicht in der EU, das die Rechnungen der EU pünktlich bezahlt, trotzdem wollen sie jetzt noch die Ukraine angeblich aufnehmen. Auch das ist ein zynisches Spiel. Die Ukraine ruft hier fast flehentlich zum EU-Beitritt auf. Man wünscht ein beschleunigtes Verfahren. Das wird dann gewissermaßen so lippenbekenntnishaft zugestanden. Aber sie meinen es ja vermutlich auch nicht ernst. Denn wenn sie es ernst meinten, dann sind sie nicht mehr bei Trost, weil das kann sich gar niemand leisten. Robert Habeck, da ist mir aufgefallen, er hat die USA als autoritäres Regime bezeichnet, da die neue Regierung. Das ist also noch eine steile Ansage. Und zu Österreich hat er gesagt, Austria is a mess, Austria ist ein Chaos. Ja, das ist die Auffassung der grünen Spitzenpolitiker in Berlin. Allerdings Robert Habeck im persönlichen Umgang, ich konnte mich nachher noch etwas mit ihm unterhalten, ganz kurz, angenehm, sehr freundlich, charmant. Und man kann ein bisschen verstehen, warum es dieser Politiker an die Spitze seiner Partei geschafft hat. Er hat so ein verbindliches, freundliches, auch bescheidenes, normal, aber auch nicht langweilig wirkendes Auftreten. Das macht ihn aus, aber in der Substanz, was er dann da genau gesagt hat, wie man die Wettbewerbsfähigkeit Europas voranbringen kann, ja, immer der Ruf nach Staat, ja, wir müssen schneller entscheiden, wir müssen noch mehr machen, wir müssen das machen. Nein, die Europäische Union muss weniger machen. Ihr müsst die Leute in Ruhe lassen, dann geht's aufwärts und die Schweiz darf da niemals sich hineinziehen lassen. Dann auch ein ganz spannendes Panel war das mit Tony Blair, dem früheren britischen Premier. Ich oute mich hier als Bewunderer von Tony Blair. Ich habe immer eine Sympathie für ihn gehabt. Er ist natürlich auch ein Schlangenölverkäufer, ein genialer Marketingmann seiner selbst. Aber er hat das geschafft. Und das war für mich damals in den 90er Jahren auch so etwas wie eine kleine politische Erweckung. Er hat die Linke irgendwie weg aus diesem linken Extremistenecken geholt und hat sie gewissermaßen in die Mitte gebracht, ins Pragmatische, ins etwas bürgerlich-liberale. Und mit dem hat er auch großen Erfolg gehabt. Das Genick gebrochen hat ihm politisch dann sein Engagement für den Irakkrieg. Da sind sich ja heute alle einig, das war ein Riesenfehler. Ich habe damals dagegen gehalten, habe gesagt, nein, man muss die amerikanische Sicht eben auch verstehen, so wie man heute die russische Sicht auch verstehen muss. Das heißt nicht, dass man sie billigen muss. Ich habe es zwar gebilligt damals, ich bin ziemlich weit gegangen in meiner Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich eben die Motive nachvollziehen konnte. Natürlich ist das nicht gut gelaufen und im Rückblick muss man auch sehen, das war ein Fehlschlag, das hat natürlich in vielerlei Hinsicht die Hölle auch heraufbeschworen, aber auf der anderen Seite, wenn ein Land dermaßen angegriffen wird, dann ist klar, dass gerade die Vereinigten Staaten von Amerika hier zurückschlagen werden. Aber ich möchte in diese Diskussion nicht noch einmal einsteigen, nur mein Appell, es sich nicht so leicht zu machen mit diesen Abgesängen und einfachen Urteilen. Tony Blair also im Gespräch mit dem syrischen Außenminister, und das war sehr interessant. Der syrische Außenminister hat sehr sympathisch Syrien als nicht eben extremistisches, islamistisches Land verkauft, sondern hat gesagt, Unser Vorbild ist Singapur. Wir wollen werden wie Singapur. Auch die Stadt Genf ist gefallen. Und die Inspiration, das klingt mal nicht schlecht. Die Frauen sollen auch in hohe Staatsämter kommen können. Keine Frauendiskriminierung in diesem islamistischen oder islamischen Staat. Man wolle das Volk zuerst bringen. Syria first. Das habe Donald Trump den Syrern der neuen Regierung abgekupfert, ist da keck verlautbart worden. Die Rule of Law, der Rechtsstaat, sei ganz wichtig. Natürlich hat das Tony Blair jetzt nicht besonders kritisch hinterfragt, aber er hat eine sehr sympathische Gesprächsführung gemacht. Das ein paar, für mich jetzt von gestern, die interessantesten WEF-Eindrücke. Was sind noch Nachrichten aus der Schweiz, die man im Blick haben muss? Ja, das Kandidatenkarussell der Mittepartei dreht sich. Nachfolge Viola Amherd, Christoph Darbele ist im Gespräch, der Oberintrigant, damals der Blocher-Abwahl, der dann auch mit einem Alimentenskandal und etwas mehrgleisigen Privataffären von sich reden gemacht hat, aber jetzt als Regierungsrat da wieder im, glaube ich, sich einigermaßen hat rehabilitieren können. Er meldet sich zurück. Ich glaube aber, da sind zu viele Beulen am Image vorhanden und das ist ja auch ein Politiker gewesen, der stark mit seinem Image gearbeitet hat. Markus Ritter, der Bauernverbandspräsident, ein ganz starker Kandidat. Ich schätze ihn, ist ein guter Mann. Dann diskutieren die Medien darüber, ob die Schweiz den israelischen Staatspräsidenten Israel Herzog festnehmen soll, obwohl er, glaube ich, gar nicht auf irgendeinem Haftbefehl drauf ist. Aber Israel ist ja angeklagt worden von diesem ja bescheuerten Kriegsgerichtshof da in Den Haag, der da laufend irgendwelche Anklagen verteilt während des Krieges. Natürlich nie gegen die Amerikaner, auch wenn sie die größten Verbrechen machen in ihren Kriegen. Kommen durch die Russen dran und jetzt eben auch Israel und andere. Und die Schweiz soll jetzt da also als Hilfspolizeiamt, und das ist jetzt etwa das Dümmste, was sie machen könnten. Das, meine Damen und Herren, sind vielleicht die wichtigsten Schlagzeilen. Das nächste betrifft dann schon etwas die internationale Ebene mit den Drohungen Trumps an die Adresse von Moskau. Also alle die, die erwartet hätten, dass jetzt da eine neue ganz neue amerikanische Außenpolitik einzieht. Das ist nicht der Fall. America First heißt auch, dass Amerika eine starke Rolle spielen wird, wenn auch nicht dominant. Und wir sind gespannt, ob jetzt Donald Trump natürlich hier eine neue Dynamik in diese Situation Ukraine hineinbringt. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, was mich halt ärgert, sind die Fake News, die da immer wieder am WEF verbreitet werden, obwohl das WEF ja angeblich gegen Desinformation kämpfen möchte. Fake News zum Beispiel, wenn eine Frau von der Leyen sagt, die Ukraine sei angegriffen worden, weil sie der EU hätte beitreten wollen. Dummes Zeug. Und Jens Stoltenberg spricht von einer Full-Scale Invasion in die Ukraine, ja, eine Full-Scale-Invasion mit 200.000 Soldaten, meine Damen und Herren, das ist einfach auch dummes Zeug. Die Wehrmacht ist damals übrigens mit 1,5 Millionen Soldaten in Polen eingefallen. Das ist eine Full-Scale-Invasion oder damit 4 Millionen in der Sowjetunion 1941 bei dieser Operation Barbarossa, wie es damals hieß. Das sind Full-Scale-Invasions, aber das, was die Russen gemacht haben, das ist eine begrenzte Invasion. Man muss hier einfach auch bei den Begriffen ernst bleiben und mich ärgert diese propagandistische Verzerrung. Natürlich machen das auch die Russen, selbstverständlich die Ukrainer auch, das kann ihnen niemand verargen, das sind Kriegsparteien, aber dass die NATO sich das zu eigen macht und gerade eben auch diese westlichen Vertreter, die ja sich sonst immer wieder preisen als die Vertreter des wahren Guten und Schönen, da haben sie eben wieder diese Unbescheidenheit, über die wir eingangs gesprochen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war's fürs Erste. Melde mich zurück gleich wieder mit der Internationalen Weltwoche.